Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Tausend Dank! Wir feiern Erntedankfest. Und das ist was Großartiges, Erntedankfest zu feiern und zu bedenken und zu Herzen zu nehmen und es auch anschaulich zu machen und zum Ausdruck zu bringen. Alles, was wir haben, ist uns geschenkt. Das Wesentliche ist uns geschenkt. Kann man natürlich sagen, gut, ein bisschen was tun wir auch dafür. Wir arbeiten ja und wir verschwenden auch nicht und so. Es liegt ja auch ein bisschen an uns. Aber Erntedankfest und überhaupt jedes Dankfest bringt ja zum Ausdruck das Wesentliche, hey, das haben wir nicht in der Hand. Es ist uns geschenkt. Unser Leben. Keinen Tag deines Lebens kannst du dir selber geben. Keine Sekunde, keinen Atemzug kannst du selber machen, wenn er dir nicht gegeben wird. Und wir wissen darum, wir ahnen das und es ist gut, es zuzugeben und ein bisschen Ausdruck war ja da zu sehen an der Leinwand, wenn da Familie steht und Freunde und Gesundheit erst recht, wo wir alle spüren und merken, es ist so zerbrechlich und fragil, wir haben es nicht in der Hand. Und den Frieden auch nicht, den in der Welt nicht und den unter uns nicht. Also es ist uns alles geschenkt, alles gegeben. Und sich darauf zu besinnen, das ist wertvoll. Und das ist gut und darum Erntedankfest. Aber ihr Lieben, das ist nicht genug. Erntedankfest ist nicht dazu da, dass wir nur einmal uns wieder erinnern, ach ja, es ist ja alles geschenkt und wir löffeln weiter. Und sagen, ach ja, ich habe es ja nicht selber verdient und wir feiern einfach weiter. Und wir genießen den Wohlstand. Und sagen, Prost, Mahlzeit, jetzt ist gut, die Tassen hoch und die Krüge hoch und alles ist Paletti. Und wir sind ja auch ein bisschen dankbar gewesen morgens im Gottesdienst. So ein bisschen für unser Seelengemüt gedankt, dann haben wir unsere Schuldigkeit getan und dann ist wieder gut. Das Erntedankfest steht zwischen zwei Bibelversen. Einen davon haben wir vorher schon gehört und eindrückliche Bilder gesehen. Psalm 145, Wochenspruch, Wochenpsalm. Ein Psalm, der nicht zufällig über diesem Tag steht. Und darin heißt es jetzt mal Luther-Übersetzung, euch ist es wahrscheinlich vertraut, alle Augen warten auf dich, Herr. Alle warten auf dich. Und du tust deine milde Hand auf, und sättigst alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Alle Augen warten auf dich, wir sind alle bedürftig und Gott, du gibst und wir empfangen. Das ist das eine Wort. Und das hält fest, ja, Gott ist der Schöpfer. Er ist der Geber aller Gaben. Er hat alles initiiert und er hat nicht aufgehört, Schöpfer zu sein. Schöpfung ist ja nicht irgend so ein Ding am Anfang. Sondern Gott ist immer noch Schöpfer, jeden Tag. Jeder Tag ist Sonnenaufgang, ist Weltaufgang. Gott gibt ständig und wir sind Geschöpfe. Wir nehmen ständig. Wir empfangen ständig. Gott spendet, wir empfangen. Wir nehmen an. So leben wir, Schöpfer und Geschöpf. Gott gibt. Das ist das eine Wort. Und weil das so ist, schulden wir Gott unseren Dank. So hat es Martin Luther gesagt. Darf ich mal kurz fragen, ist euch das vertraut? Kleiner Katechismus? Die Älteren erinnern sich? So, wo Luther den ersten Glaubensartikel auslegt, wo es um die Schöpfung geht, da sagt er das dann in der Erklärung, müssen wir jetzt nicht alles wörtlich zitieren, wir schulden Gott unseren Dank. Nur diese Formulierung, des zu danken ich dir schuldig bin, kann er sagen. Gott gibt, wir empfangen. Und weil das so ist, sind wir etwas schuldig, nämlich Gott zu danken. Das ist die eine Richtung von Erntedankfest. Und die ist uns vertraut. Und es ist gut, dass wir die in Erinnerung rufen. Und jetzt aber steht neben diesem Wort aus Psalm 145 ein anderes daneben. Aus Jesaja 58. Predigttext für diesen Sonntag. In vielen, vielen Kirchen ein Wort, an das wir nicht zuerst denken, wenn es ums Danken geht und um Erntedankfest. Aber es hat etwas mit dem Brot zu tun und damit, dass Gott gibt und sättigt und satt macht. Und jetzt steht in Jesaja 58, und da geht es übrigens ganz unpassend zu Wiesen, auch zum Wasen, ums Fasten. Davor. Und ums richtige Fasten und was das eigentlich heißt. Und dann geht es so weiter ab Vers 7. Es sind bekannte Verse. Ich lese mal vor. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, dann kleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich führen und satt machen. So geht es weiter. Das ist das zweite Wort. Gott gibt und sättigt, er gibt das Brot. Und dann ist uns gesagt, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die Nackten und die Elenden und die Obdachlosen und dein Fleisch und Blut, deine Verwandtschaft, wir werden dem noch ein bisschen nachdenken, was das heißt. In dieser Spannung zwischen diesen Polen feiern wir Erntedankfest. Und wir feiern. Und jetzt bin ich nicht dazu gekommen, um euch das Fest zu vermiesen. Und zu denken, jetzt wollten wir danken und feiern und essen und so. Und ehrlich gesagt, eigentlich würde ich heute schon auch gerne noch einen Schweinshaxen essen. Oder irgend sowas. Gibt's doch hier. So. Also gegen das Feiern spricht nichts. Aber es gehört etwas dazu. Und das liegt ineinander und nicht gegeneinander. Und da ist es gut, wenn wir einen kurzen Exkurs machen und uns vergegenwärtigen, unser Leben besteht zumindest aus drei Dimensionen, biblisch gesehen. Das eine ist Arbeit. 6 Tage arbeiten. Dafür stehen die Schwaben. Schaffen. Etwas tun. Wir alle wissen das. 6 Tage Arbeit. Ein Leben ohne etwas zu tun, ohne busy zu sein, ohne etwas zu sein, ohne etwas ins Werk zu setzen. Das geht irgendwie. Immer nur Urlaub. Das hältst du auch nicht aus. Ja, wir sollen was tun. Und egal, ob jetzt Ruhestand oder nicht, etwas tun zu können und zu dürfen, das gibt uns Zufriedenheit. Und wir merken das am ehesten dann, wenn wir es nicht können, wenn wir mal krank sind, wenn wir rausgenommen sind, wenn wir etwas verlieren, dann spüren wir diese Sehnsucht, arbeiten zu können, einfach normal arbeiten zu können. Unser Leben besteht aus Arbeit. Das ist eine Dimension. Und dann gibt es eine zweite Dimension, das ist die Ruhe. Dass wir ruhen von der Arbeit, Sonntag, Schabbat, uns ausrichten auf Gott. Das ist auch eine biblische Dimension, ausruhen, nicht nur arbeiten, zur Ruhe kommen. Die Seele und der Leib und auch wir miteinander mal zur Ruhe kommen. Sich viel erzählen, manchmal ringen um etwas, diskutieren und streiten, aber dann auch mal Klappe halten. Ruhig werden. Übrigens auch im Gebetsleben. Einfach mal ruhig werden. Ruhe ist eine Dimension des Lebens. die kommt manchmal zu kurz. Arbeit und Ruhe. Und dann gibt es eine dritte Dimension. Und das ist das Fest. Das Feiern. Der Schabbat ist nicht nur der Ruhetag. Gott gibt seinem Volk Israel Feste. Das Laubhüttenfest, das Wochenfest, Dankfeste, Erntedankfeste. Das Volk soll feiern, weil man auch sehen und spüren und erleben soll, die Arbeit lohnt sich. Es gibt einen Ertrag. Arbeit, das war ja in biblischer Zeit, überhaupt in vielen Generationen und Kulturen, vor allem auch landwirtschaftliche und handwerkliche Arbeit. Und dann erlebst du die Frucht der Arbeit, wenn du feierst. Wenn du in dem Haus, das du baust und gebaut hast, sitzen kannst und feiern kannst. Und wenn du das Essen, das du geerntet hast, die Früchte genießen kannst. Fest heißt nicht nur still sein. Fest heißt tanzen und feiern und Musik und Rhythmus, Zimbeln und was in den Psalmen vorkommt. Gottesdienst ist Ausdruck dessen, dass wir feiern. Wir feiern ja Gottesdienst. Und das darf sich im Leben zeigen. Es darf einen Wasen geben und es darf einen Wiesen geben. Man darf feiern. Ja, es kann alles zu viel werden. Alles kann zu viel werden. Wer nur arbeitet, da kommt anderes zu kurz. Und wer nur ruht, da kommt auch was zu kurz. Und wer nur feiert, ist auch klar. Aber diese Bezogenheit, drei Dimensionen des Lebens, uns bewusst zu machen, das heißt, als Geschöpf zu leben. Wir sind beschenkt, wir empfangen und wir dürfen das annehmen. Arbeit, Ruhe und feiern, das Fest. Und wenn wir das tun, in diesem Feiern und in diesem Ruhen, selbst im Arbeiten, in allen drei Dimensionen, steckt das Empfangen drin und jetzt eben auch das Weitergeben. Brich dem Hungrigen dein Brot. Die Obdachlosen behalte im Blick. Die, die nichts haben, nicht einmal etwas zum Anziehen, die Kleide, lass die nicht so beschämt und bloßgestellt leben. Und deine Verwandtschaft, dein Fleisch und Blut, die, die dir nahestehen, da ist vor allem an Waisen und Witwen gedacht, in der Sippe damals. Die, die niemand haben, der oder die sie versorgt, kümmere dich um sie, schau nicht drüber hinweg. Das soll im Blick sein beim Arbeiten, beim Ruhen und beim Feiern. Und das ist die große Frage, ob wir das im Blick haben. Ihr Lieben, Erntedank, Erntedankfest, Ernten selber, das Arbeiten, das Ausruhen und das Feiern verpflichtet zum Weitergeben. Es verpflichtet uns. Und das nimmt der Arbeit, der Ruhe und dem Fest nichts weg. Im Gegenteil, gedacht ist, hey, du feierst nicht richtig, wenn die nicht dabei sind. Wenn da welche hungern und nackt sind und elend und bloßgestellt und alleine und einsam und du feierst da dein Fest, dann läuft das schief. Dann kannst du nicht von Herzen feiern. Das geht nur, wenn du die ausblendest, wenn du die Augen zumachst und die Ohren zumachst. Wenn du die Schreie nicht hörst, wenn du nicht hinsiehst. Und Gott fordert uns immer dazu auf, die Augen aufzumachen und die Ohren. Und unser Herz zu öffnen für die, die da sind. Das ist die Challenge, Jesaja 58. Und ich will euch diese Frage einmal stellen. Für wen seid ihr da? Wem gebt ihr zu essen? Wem gebt ihr Klamotten? Wer ist nicht einsam, weil es euch gibt? Und wäre es ohne euch? Wer ist eigentlich elend und wird getragen, weil es euch gibt? Könnt ihr das beantworten? Kannst du das sagen? Persönlich? Ihr so als Einzelpersonen? Und könnt ihr das sagen als Ehepaare, als Familien? Für wen seid ihr eigentlich da? Und könnt ihr es als Gemeinde sagen? Für wen arbeitet ihr? Mit wem ruht ihr und findet zur Ruhe? Und mit wem feiert ihr? Alles nur für euch? Oder sind da die dabei? Das, ihr Lieben, ist eine Schlüsselfrage. Es ist die Schlüsselfrage für jede Gemeinde. Und wir haben vorher kurz darüber gesprochen, was sind Herausforderungen im Gnadauer Verband, in Kirchen und was bewegt uns da? Das ist die große missionarische Frage. Wer kümmert sich überhaupt noch um Glaube und um Christentum und Jesus Christus? Aber ihr Lieben, wir werden die Menschen nur erreichen mit dem, was uns auf dem Herzen liegt und was wir ihnen sagen können, wenn wir für sie da sind. Ganzheitlich. Wenn sie erleben, die sind für uns da. Wenn man die Christen vermissen würde, wenn sie nicht da wären. Wer wird es eigentlich merken, außer ihr selber in der Gemeinde, wenn die Gemeinde nicht mehr da wäre? Wird es irgendjemand merken? Würden die Nachbarn sagen, ah, jetzt parken sonntagmorgens nicht mehr so viele Autos hier. Irgendwie entspannter. Gäbe es sonst noch irgendeine Wahrnehmung, dass ihr fehlt? Würde jemand sagen, hey, ich habe jetzt Hunger, ich kriege nichts mehr zu essen. Mir fehlen die Klamotten, weil ich kriege nichts mehr. Oder jetzt bin ich allein, weil die nicht mehr da sind. Wird es irgendjemand merken? Wer merkt es? Die Frage sollte uns auf dem Herzen brennen. Das sollte uns umtreiben. Für wen sind wir da? Gemeinden leiden daran, dass sie vorwiegend für sich selber da sind. Dass wir uns sammeln und uns aneinander freuen und Gemeinschaft haben. Und Gottesdienst feiern und uns gegenseitig begleiten und ermutigen. Und das ist Gold wert. Das ist ganz viel wert. Ich will das nicht schlecht reden oder versteht recht. Das ist ganz viel wert, was wir als Gemeinde aneinander mit uns haben. Manchmal gibt es auch Knatsch und so. Bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei vielen gibt es das irgendwie. Aber trotzdem ist die Gemeinschaft ein hoher Wert. Gemeinde stand hier auch, Gott sei Dank, so als Grund zum Danken. Aber wer dankt für die Gemeinde außerhalb von ihr? Sagt das irgendjemand? Und vielleicht könntet ihr das jetzt aufzählen. Ich glaube, da wird euch sogar was einfallen. Aber seht ihr, das ist wichtig. Denn Jesus selber war nicht nur für seine Jünger da. Das auch. Und zuerst, mit denen hat er die meiste Zeit verbracht. Mit denen war er unterwegs, die 12. Und er war bei ihren Familien im Haus des Petrus und so. Und da ist die Schwiegermutter gesund geworden. Und die Freunde von Jesus, die haben ihn natürlich am engsten erlebt. Lazarus ist sogar wieder auferstanden. Freund von Jesus. Und Maria und Martha, die waren eng mit ihm verbunden, die haben Jesus erlebt. Aber Herr Jesus wurde wahrgenommen von der großen Umwelt. Man hat ihn gehört, man wollte ihn sehen, da sind Menschen gesund geworden. Der hat etwas gesagt, was die Welt verändert, was provoziert hat. Der hat Ärger gemacht. Der war ja nicht immer nur Freund der Zöllner und Sünder, war er. Ein Fresser und Weinsäufer, weil er das mit dem Feiern ernst genommen hat. Und zwar mit denen, den Bedürftigen, den Zöllnern und Sündern, die gewiss nicht in der jüdischen Gemeinde dazugehört. Die saßen nicht am Tisch. Jesus hat mit denen gefeiert. Gerade das Fest ist die Provokation, weil da Gemeinschaft gelebt wird. Und weil das dieser Jesus-Stil ist, weil das Jesus-Style ist, muss es unser Stil sein. Es muss erlebt werden. Und ich bin zutiefst überzeugt, es ist eine geistliche Kernfrage, wenn wir das entdecken, für wen wir da sind und das ganz ernst nehmen, dann wächst Reich Gottes. Denn genau das ist versprochen in Jesaja 58. Das ist ja nicht nur dieser Auftrag, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Das ist ja nicht ein Zeigefinger, sondern dann wird gesagt, dein Licht wird aufgehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird erscheinen. Es wird Großartiges angekündigt. Wenn ihr das tut, dann bricht eine neue Zeit an. Und das sind die Formulierungen des messianischen Reiches. Dein Licht geht auf, heißt es später, das ist ein Adventstext, ein paar Kapitel später. Ein Licht, das aufgeht. Das ist das Reich Gottes, die neue Zeit. Und es liegt daran, dass Menschen, dass die Gemeinde, die Jesus folgt, die den Messias kennt, Alten und Neuen Testamente, sage ich jetzt mal, ist ein alttestamentlicher Text, das hört und das weiß, Gott gibt, alle Augen warten auf dich und du gibst, sich beschenken lässt und empfängt und annimmt und dankt und weitergibt. Dass es welche gibt, die das tun, die um den Schöpfer wissen und die verantwortlich leben. Das ist die Kernzelle Gemeinde, wo das erlebbar wird, wo spürbar wird, die Zuwendung Gottes, die Güte Gottes. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, Goodness of God. Die Güte Gottes umgibt uns. Gott ist gut und zwar nicht nur für sich, sondern für alle. Deswegen gibt er ja und teilt aus. Und er will alle in diese Güte mit hineinnehmen. Und wir dürfen diesen Raum der Güte gestalten. Gemeinde soll ein Raum der Güte Gottes sein, wo Menschen das erleben, wo das durchbricht. Und das ist dann so eine Frage, dass wir dieses Versprechen vor Augen behalten. Jetzt kann man sagen, okay, könnt ihr noch ein bisschen? Seid ihr noch da? Jetzt könnt ihr sagen, wisst ihr, okay, das ist ja plausibel, wir empfangen und wir sehen ja auch eine Verpflichtung, einen Auftrag. Und dann gibt es eine Verheißung, die damit verbunden ist. Messianisches Reich. Aber es ist noch ein bisschen mehr. Denn Jesus hat diese Verse aus Jesaja 58 aufgenommen in Matthäus 25. Die Rede vom großen Weltgericht. Wo es um den letzten Ernst geht. Wo es darum geht, wer ist links und wer ist rechts. Wer hat am Leben vorbeigelebt und wer kommt zum Ziel. Wer geht verloren und wer kommt an. Und interessanterweise geht es in Matthäus 25 überhaupt nicht um die Frage, hast du dich bekehrt? Hast du Jesus als Herrn angenommen und bist ihm nachgefolgt? Bist du zum Glauben gekommen? Das wird da gar nicht genannt. Sondern Jesus erzählt, was erzählt er? Das Gleichnis vom Weltgericht, wo er sagt, was ihr diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Das ist genau diese Stelle aufgegriffen, Wort für Wort. Warum tut Jesus das? Weil er der Messias ist, weil die messianische Zeit mit ihm anbricht, weil es im Reich Gottes, das er bringt, darum geht, dass Menschen empfangen und weitergeben, weil Gemeinde des Messias Jesus, die sind, die genau das leben. Darum geht es komplett, das ist alles, unsere ganze Existenz. Und da gehört die Sammlung dazu unter Gottes Wort. Aber die Sendung genauso. Das ist wie ein Herzschlag. Sammlung und Sendung ist der Herzschlag der Gemeinde. Ich bin kein Mediziner, aber wenn es nur eine Seite des Pulses gäbe, das Blut sich nur sammeln würde und nicht wieder rausgepumpt werden würde, wäre das irgendwie, glaube ich, ungesund. Es muss immer wieder raus. Und eine Gemeinde, die sich nur sammelt, zusammenrottet und dann wieder auseinanderläuft, die lebt das nicht. Sammeln, Sehnsucht nacheinander, auch nach Gottes Wort und Sendung hinaus. Das ist diese Grundbewegung, der Lebenspuls von Gemeinde. Und genau das kennzeichnet das messianische Reich. Und genau danach wird Gott einmal fragen. Denn der Messias ist der Richter. Es ist nicht eine Frage des guten Tons. Hey, ihr Lieben, das ist nicht ein Add-on. Wir sind ja schon Gemeinde, wir haben ja schon Gottesdienst, wir haben ja Glaubenskurse, es kommen Menschen zum Glauben, es gibt einen Kindergottesdienst, wir haben ein Programm, es ist ganz nett, wir sind nicht so ganz wenige und so, es läuft ja irgendwie alles. Wir könnten so als Add-on auch noch, wäre doch ganz nett, so ein bisschen Diakonie, tut uns, ist fürs Image auch nicht schlecht und so. Könnte man schon machen. Nein, das ist Wesen der Gemeinde. Das gehört genauso dazu wie ein Gottesdienst. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und wer jetzt hungrig ist und wer nackt ist und wer elend ist und obdachlos, das kann wörtlich gemeint sein. Natürlich. In Städten wie München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, auch in Kleinstädten ist das so. Aber es können auch ganz andere sein, denn hungrig sind auch die Reichen. Und nackt sind manchmal die, die das beste Tuch anhaben. Bedürftig sind wir alle. Wir können nicht die Welt retten, brauchen wir auch nicht. Aber wir sind gesandt und die Frage ist nur zu wem. Dass wir das ernst nehmen. Und dann ist da noch ein Punkt genannt. Ich habe das vorher beim Vorlesen des Predigtextes schon genannt. Das finde ich so krass in Jesaja 58. Mit dem Finger zeigen, habt ihr das gehört? Dass ihr nicht mit dem Finger zeigt auf andere und übel redet. Es ist irgendwie so, als hätte Jesaja oder wer dieses Kapitel da 58 geschrieben hat, prophetischer Schreiber, vor Augen gehabt, was wir mit Social Media so erleben. Diese ganze Hate Speech, dieses Aufeinanderzeigen, diese üble Nachrede, diese Gerüchte, die es gibt, übereinander zu reden. Als hätte er das genau vor Augen. Aber wenn das nicht geschieht, wenn offen geredet wird, wenn Worte auch heilsam sind, wenn auch verbunden wird zwischen denen, die sich angiften und geifen, dann ist auch etwas zu erleben vom messianischen Reich. Die Ausgrenzung, die Abgrenzung, das Mobbing ist mit die größte Schuld der Gemeinde. Es ist eine Eigenart der Frommen, nicht nur, dass wir denen da, die bedürftig sind, nichts geben, die Obdachlosen, die Hungrigen, die Elenden. Da gehören auch die Zöllner dazu und die Prostituierten, zu denen Jesus gegangen ist. Nicht nur, dass wir ihnen nichts geben, die, die anders leben, sondern dass wir mit dem Finger auf sie zeigen. Was ist denn das für jemand? Was hat denn die gemacht? Es ist nicht die ausgestreckte Hand, sondern es ist der ausgestreckte Finger. Und das ist gerade das Gegenteil. Es ist das Gegenteil. Aber es ist die Not der Gemeinde durch alle Zeiten, dass das immer wieder passiert. Dass die Frommen das tun. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die den Finger zeigen. Und die dann auf Jesus zeigen, weil er zu denen hingeht. Wie kannst du so sein, Jesus? Weil er denen die Hand reicht. Und weil er für sie arbeitet, bei ihnen ruht und mit ihnen feiert. Weil er Leben teilt. Aber genau das tut der Messias. Und genau das ist unser Auftrag. Das ist unsere Sendung. Und das passiert immer wieder. Viele von euch kennen Biene Vogel, oder? Die in Peru, die zum HGV gehört. Bei Festen auf der Hensoldshöhe gelegentlich auch von ihrer Arbeit erzählt, bestimmt auch schon mal hier in der Gegend war, wahrscheinlich auch bei euch in der Gemeinde. Sie war auch bei mir im Podcast Hoffnungsmensch und hat ihre Geschichte erzählt von der Arbeit, die sie da in Peru macht, in den Anden. Das ist eine erschütternde Geschichte, auch was für ein Elend sie da erlebt. Aber sie ist für mich so jemand, die in so anschaulicher und besonderer Weise genau das lebt. Zu denen da hingeht und die Hand reicht und mehr noch, die sich da mit hineinziehen lässt und mit hineinnehmen lässt und dort mitlebt, einfach Teil davon ist. Oder in Stuttgart, Wilburg, Rossrucker, haben vielleicht manche auch schon gehört, die Frau, die Hebamme aus Österreich, die sich hat rufen lassen von der Stationsleitung, ins Stuttgarter Rotlichtmilieu, um dort ein Hoffnungshaus zu gründen und für Frauen in der Prostitution da zu sein und mit ihnen Leben zu teilen, ihnen das Evangelium zu teilen, zu sagen, mit ihnen zu feiern, Gottesdienst zu feiern, auch Essen anzubieten. und ihnen zu helfen, rauszukommen aus dieser Spirale der Gewalt. Prostitution in Stuttgart ist ein Riesenthema. Und es ist aus einer Gemeinschaftsarbeit, die auch zu Gnadau gehört, heraus entstanden, dieses Hoffnungshaus zu gründen. Für die da zu sein, durch die du allenfalls mal durch das Viertel durchläufst, in der Regel vorbeiläufst, weil man zu denen nicht geht. Und Wilbirg wohnt mittendrin, teilt das Leben. Und ab und zu feiern sie, vielleicht habt ihr die Bilder mal gesehen auf Instagram, müsst ihr mal schauen bei Hoffnungshaus, da gibt es so ein schönes Bild, wenn dann Sommerfest ist, dann wird in der Rotlichtmeile in Stuttgart, wo links und rechts solche Rotlichtbars sind und wo es blinkt und so und alle möglichen Etablissements sind, ihr kennt das in München auch, da wird eine Tafel aufgestellt, eine lange Tafel mit Biertischen, so die Straße entlang, die Straße gesperrt, weiße Tischtücher drauf und dann wird zum Essen eingeladen und dann gibt es herrliche Bilder. Ein Foto, das ist für mich ein Foto des Jahres, letztes Jahr gewesen, sitzt eine alte Diakonisse, so Diakonissentracht, unverkennbar. Und dann sitzen da auch unverkennbar queere Personen, wo du nicht weißt, Mann, Frau, irgendwie. Prostituierte daneben, das sind Zuhälter mit am Start. Das sind Menschen, die gehören überhaupt nicht zusammen. Die leben in völlig verschiedenen Welten. Aber sie kommen zusammen, weil Christen ein Stück Leben teilen. Das Viertel ist immer noch abgründig, aber es leuchtet etwas auf von diesem messianischen Reich. Und es ist etwas von diesem Jesus-Stil erlebbar. So entsteht Hoffnung in der Welt. Und die Kraft, dass das passiert, kommt aus dem Danken. Versteht ihr, wir empfangen, nehmen das dankbar an und wir dürfen es weitergeben. Und in dieser Bewegung, in dieser Dynamik, da entsteht etwas. Da wächst Reich Gottes. Deswegen haben wir in Gnadau gesagt, wir wollen eine Hoffnungsbewegung sein. Und da ist das Projekt Hoffnungsmensch entstanden. Dazu gibt es das kleine Büchlein, das ich geschrieben habe. Ich habe ein paar Bücher mitgebracht, wenn euch das interessiert. Und ich würde gerne zum Schluss noch einen kleinen Text lesen, ein kleines Gedicht, mit dem das Buch eröffnet wird, zum Thema Hoffnung. Wo nämlich genau das, dieses Danken und das Weitergeben und das Dazwischensein gelebt wird und so eine Bewegung entsteht. Da ist etwas von dem Morgen zu spüren, von dem Licht, das aufleuchtet. Hoffnung ist nämlich der Atem von morgen. Ich trage euch das mal vor. Wer hofft, sieht weiter, über den Tag hinaus nach vorn. Wer hofft, steht auf, bricht auf und wagt neue Wege. Wer hofft, fängt wieder neu an. Wer hofft, findet sich mit dem Ende nicht ab, fügt sich nicht in Ausweglosigkeit, versinkt nicht in Verzweiflung, schließt nicht aus, schließt sich nicht ein. Wer hofft, weiß um eine offene Tür. Wer hofft, lebt, geht und gestaltet, vertraut, dass etwas werden wird, dass das Werden nicht aufhört, dass ein Morgen kommt. Wer hofft, hält ein Versprechen fest. Wer hofft, trotz der Vergänglichkeit, bleibt stur, auch wenn Tod und Teufel drohen, wenn Hass und Hetze heulen, wenn Recht bricht. Wer hofft, hält aus. Wer hofft, sieht andere und hört, nimmt wahr, nimmt auf, nimmt ernst, sieht die Welt mit anderen Augen, im Licht dessen, was werden kann. Wer hofft, lebt mit weitem Horizont, lässt sich tragen von einer heiteren Gelassenheit, weiß, welche Welt werden wird. Wer hofft, steht mit beiden Beinen auf der Erde und hat ein Stück Himmel im Herzen, geerdet und beflügelt zugleich, vollkommen unvollkommen und ist doch, was er sein soll, Hoffnungsmensch. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr als Hoffnungsmenschen lebt und dass wir in dieser Bewegung des Dankens und Empfangens und Weitergebens eine Hoffnungsbewegung für diese Welt seid. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gibst und dass wir empfangen und dass du gut bist und wir von deiner Güte leben, dass du uns gut machst und alles gut machst, weil du der Herr bist. Lass uns Teil davon sein. So lass uns gesegnet weitergehen. Amen.